Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Durch die Gnade des Herrn möchten wir heute gerne die Worte des Herrn Jesu Christi am Kreuz, die sieben Worte des Herrn Jesu Christi am Kreuz betrachten. Im Zentrum der biblischen Wahrheit, der biblischen Botschaft, Entschuldigung, steht der Erlöser, der Herr Jesus Christus, und zwar als der Gekreuzigte. Weil er am Kreuz und durchs Kreuz sein Werk der Erlösung vollbracht hat und mit seiner nachfolgenden Auferstehung und Himmelfahrt sein Volk für die Ewigkeit gesammelt hat und sammelt. Wie sehr jedoch die Notwendigkeit des Sühnopfers Christi in Frage gestellt wird, können wir immer mehr wahrnehmen. Die Menschen um uns herum brauchen keine Sühne. Sie fragen nicht, wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Wie kann ich dem Gericht Gottes entkommen? Wenn die Menschen aber verstünden, dass es einen heiligen Gott gibt und dass Sünde ein Verbrechen gegen diesen heiligen Gott ist, dann würden sie fragen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Wenn man jedoch ein trügerisches Verhältnis oder ein trügerisches Verständnis vom Wesen Gottes und von der von Gott trennenden Sünde besitzt, ist es unvermeidlich, dass man zu der Auffassung gelangt, dass ein Sühnopfer nicht nötig ist oder sei. Doch die Gerechtigkeit Gottes, die seinem Wesen entspricht, macht das Sühnopfer absolut notwendig. Denn Gerechtigkeit bedeutet doch, das Rechte zu tun. Und das bezeugt uns Gottes untrügliches Wort sehr ernst. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. So in Römer 3. Der Richter der Welt muss darum rechtmäßig handeln, indem er Sünde oder Sünder richtet, das heißt doch, bestraft. Das gilt es wirklich zu begreifen. Erst dann kann man verstehen, warum Gott in dem Herrn Jesus Christus Mensch wurde, warum er uns in ihm einen Weg bereitet hat, durch ihn stellvertretend für uns, die Sünder, unsere Sünder zu sühnen. So möge der Herr Jesus Christus in seiner Gnade uns den rechten Glauben an sein vollkommenes Erlösungswerk schenken. Denn er ist nach Gottes Ratschluss sein barmherziger Rettungsplan. Gottes Wort bezeugt unmissverständlich, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ist es eine Gotteskraft? Lasst uns darum durch seine Gnade ehrfurchtsvoll die sieben Worte des Erlösers am Kreuz von Golgatha betrachten, um Gott damit zugleich auch die Ehre zu geben, der seinen Sohn, der seinen geliebten Sohn zu unserem Heil und zu unserem Frieden in diese unsere Welt sandte. Und so möge uns der Herr davor bewahren, dass wir sein äußerst bitteres Erlösungswerk für selbstverständlich achten. Durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben als Schuldopfer um unsere Übertretungen willen hat ihm unserem Heiland unmöglich viel gekostet, nachdem der Herr Jesus so schändlich misshandelt, verspottet, geschlagen, gegeißelt worden war. Man kreuzigte ihn dann zwischen zwei Verbrechern. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 8, da steht, dass die Feinde, wenn sie ihn erkannt hätten, als den Gesandten, von Gott ersandten Erlöser, wenn sie ihn erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wenn sie ihn erkannt hätten. Und das ist das Problem. Und so mögen wir dann jetzt in Andacht darüber nachsinnen, durch die Gnade des Herrn, was dem Herrn so erniedrigt hat, als Gottes Sohn. Das können wir uns gar nicht vorstellen. In einer solch fürchterlichen Lage, dass er von diesen Feinden, von dieser Meute von Feinden, der umringt war, ihn wirklich vergeben konnte. Vater, vergib ihnen. Doch dieser Sohn des Höchsten lebte wirklich in dem, was er seinen Nachfolgern predigte, was er ihnen sagte. Liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Ja, er erwartet von den Seinen, die der Vater ihm gegeben hat, dass sie in seinem Geiste, der ihnen gegeben ist, ihren Schuldnern auch vergeben, wie er ihnen als Schuldner auch ihre Schuld vergibt, meine Schuld mir vergibt. Und warnend fügt der Herr Jesus in Matthäus 6 hinzu: Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Machen wir uns das bitte unbedingt bewusst, dass Gott dann seine ungehorsamen Kinder züchtigen wird, wie die harten Zuchtmaßnahmen im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18 so eindrücklich bezeugt werden. Sollten wir nicht in jedem Fall um Christi willen vergeben? Als Kinder Gottes dürfen wir doch aus lauter Gnade denselben Geist haben wie unser Herr und Heiland. Und wie schrecklich hat er doch für uns, für die Seinen gelitten. Für dich und mich ist er doch so endlich, so unendlich elend am Kreuz gestorben. Christus hat uns, sagt die Schrift, losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen, um meinetwillen. Er hat am Kreuz Gottes Zorn gegen die Sünden der Gläubigen ertragen. Und so hat Christus die Gläubigen losgekauft aus der Sklaverei der Sünde und des ewigen Todes. Und das durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, welches sich auch im Verlassensein von seinem geliebten himmlischen Vater offenbarte. Als Lamm Gottes erfuhr äußerst schmerzhaft das Gericht Gottes, stellvertretend für uns, für dich und für mich, die Sünder, sodass er im Sterben ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schrecklich groß war die Sündenlast der Menschen, als Gott seinen Zorn über ihn, den allein Sündlosen und Heiligen, ausgoss, der ihn zu diesem Schrei notvoll trieb. Und wie wird das schon in Jesaja 53 eindrücklich bezeugt? Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unser Missetat willen durchbohrt, wie unser Missetat willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das durfte durch Gottes Gnade auch der mitgekreuzigte Verbrecher neben sich erkennen, der sich an den sterbenden Heiland mit den Worten wandte: Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese herrlichste Zusage des Herrn aller Herren drückt sich in drei unbeschreiblichen Worten aus. Du mit mir. Ich mit dir im Paradies. Die vollkommene Freude besteht auch darin, dass wir im Himmel die nicht endende Gemeinschaft mit ihm haben werden. So bezeugt in seinen Offenbarung 22, Vers 4, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Wir sind wahrhaftig der persönliche Besitz Gottes. Und so dürfen wir diese wunderbare Stelle erneut uns lesen und betrachten, dass der Gott aller Gnade, wie es in 1. Petrus 5 heißt, dass der Gott aller Gnade uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen hat. Das ist das Ziel Gottes, durch seine wirksame und errettende Berufung durch Jesus Christus, den Herrn und Heiland, der uns in Johannes 6 ausdrücklich bezeugt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Diese absolute göttliche Souveränität betont der Herr Jesus Christus mit seinen Worten in Johannes 6, 37, 39. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, von allem, was er mir gegeben hat. Von allem, was er mir gegeben hat. Und so hat der himmlische Vater dem nach seinem geliebten Sohn als ersten Lohn seiner Schmerzen diesen Übeltäter vom Kreuz gegeben. Und das ist doch überaus herrlich für uns die Sünder und zugleich sehr tröstlich, dass Gott die Gottlosen im Glauben an seinen Sohn rechtfertigt. Das heißt doch, vor ihm dem lebendigen Gott gerecht macht. So sollten wir, die Erlösten, über diese grundlose Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Gottes, die uns in seinem Sohn offenbart worden ist, vermehrt von Herzen jubeln lassen und ihn danken und ihn ehren. Das will er durch seinen Geist in uns wirken, wenn wir seinen Geist nicht dämpfen und nicht betrüben. Und so dürfen wir lesen aus 1. Johannes 4, darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden, als Sühnopfer für deine und meine Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Für jeden Wiedergeborenen gilt doch, und das ist sehr wesentlich, meine ich, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir haben als Wiedergeborene den Geist aus Gott bekommen. Und deshalb steht hier, dass wir das auch zu tun vermögen. Und das ist so wichtig für uns, dass wir darin Freude haben, dass der Herr so weit gegangen ist, uns seinen Geist zu geben, Es ist unbegreiflich, was er getan hat, dass wir Christi Geist haben dürfen. Gottes Geist. Und deshalb fordert uns das Wort auf, wandelt in der Liebe. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott. Als Gabe und Opfer für Gott. Epheser 5, Vers 2. Und so bezeugt die erlösende Liebe des Herrn Jesu Christi in Johannes 13 vor dem Passafest. Aber da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So liebte er sie bis ans Ende. Diese Liebe zeigt sich auch in dieser unendlich bitteren Situation des Gekreuzigten kurz vor seinem qualvollen Sterben. Da heißt es in Johannes 19, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Mich dürstet. Und so steht das schon im Psalm 59, lange vor dem Opfertod des Herrn Jesu Christi am Kreuz. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Welch qualvolle Stunden hat der geliebte Heiland am Kreuz erlitten, der um unseres Willen, um deinet und meinetwillen, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hatte, um damit das Zorngericht, das wir, das ich und du verdient haben, zu erdulden, um damit den von uns oder für uns barmherzigen Willen Gottes zu vollenden, des Vaters zu vollenden, ja, um uns dadurch, dich und mich, mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Diese Worte des Herrn Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, sind in ihrer Auswirkung unbeschreiblich und einzigartig für Zeit und auch für Ewigkeit. Er hat mit seinem Erlösungswerk, mit seinem Kreuzestod, dem Teufel und dem Tod die Macht genommen. Und wie heißt es jetzt weiter? Und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. 2. Timotheus 1, Vers 10. Das Sterben und der Tod des Herrn Jesu Christi, der sich selbst freiwillig als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, wie es im Hebräerbrief heißt, befreit den Gläubigen nicht nur von seiner Sündenlast und errettet ihn damit vor der ewigen Verdammnis, sondern schenkt ihm auch aus Gnaden die Möglichkeit, dem lebendigen Gott wahrhaft zu dienen, wie die Schrift sagt, und ihm die ihm gebührende Ehre geben zu können. Es ist vollbracht. Das ist für Zeit und Ewigkeit der triumphierende Siegesschrei unseres Erlösers, des Lammes Gottes, in den wir heute als von ihm Erlöste schon einstimmen dürfen. Es ist vollbracht. Das vollkommene Erlösungswerk. Die endgültige und bleibende Anbetung dieses Lammes wird uns in Offenbarung 5 mit diesen gottgewirkten Worten bezeugt, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Souverän übergab dieser unser Erlöser am Kreuz seinen Geist seinem Vater, mit dem er nach seinem vollendeten Werk vereint war. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er neigte das Haupt und verschied. Amen.